Voll inne, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 113. Folge vom Voll inne Podcast. André, wir sind zurück nach einer fast ungewollten Pause, kann man sagen. Aber jetzt hocken wir da wieder in Steinhausen. Ja, und ich finde es richtig schön, dich wieder mal zu sehen in Person. Es ist jetzt auch schon eine Weile her.
Ja, sag nicht. Wenn man sich jede Woche sieht, ist schon fast 2 Wochen eine Ewigkeit. Nein, ich habe auch Freude, dass wir wieder mal da in unserem schönen Studio hocken. Es ist viel passiert, muss man sagen. Einerseits bei dir. Du hast viele verschiedene Sachen erlebt. Ich habe auch vieles erlebt und vieles gemacht. Es hat sich vieles ergeben in meiner Ruderwelt, wo wir nachher noch darüber reden wollen. Genau. Ja, am besten fangen wir gerade an.
Ja, und traditionell müssen wir ja mit der random Frage vom Tag anfangen. Und die ist mir vorher in den Sinn gekommen. Ich bin heute Morgen ins Gym und da habe ich mir jetzt Mittag gekocht. Klassisch hat es Bulle gegeben.
Ja, klassisch Lean, hä?
Ja, und dann ist mir die Frage in den Sinn gekommen, wie viele Hühner sind echt weg deinem Konsum von Bulle schon gestorben?
Wow. Ja, also ihr müsst wissen, ich esse ja eigentlich grundsätzlich nicht mega viel Fleisch. Aber wenn ich Fleisch esse, dann ist es Bulle oder Bündnerfleisch, wo ich mir so selber gönne. Und ja, ich würde sagen, ich esse sicher pro Woche 500 bis 800 Gramm Bulle, würde ich sagen.
Ja. Yeah.
Also kannst du etwa rechnen. Ich sage jetzt mal, 800 Gramm Bulle sind vielleicht 2/3 Chicken.
Ja, also 1 Huhn pro Woche.
Ja, ein bisschen weniger als ein Huhn pro Woche.
Also ein Huhn ist ja gestorben. Also.
Ah, stimmt, ja, fuck. Ja, so ist die Frage formuliert. Ja, also kannst du sagen, für mich stirbt pro Woche ein Huhn. Schon viel.
Ja, ich würde auch
also sagen wir nach etwa 6 Jahren wirklich intensivem sportlichen Ernähren, 365 mal 6 sind ja bei 2000 Hühner.
Nein, 50 mal 6 sind 300 Hühner.
Ah, ist ja pro Woche, nicht pro Tag. Es stimmt, ja. Also 52 mal 6 gibt etwa 310 Hühner, die in meiner Sportkarriere schon für mich gestorben sind.
Ja, ich habe nämlich auch so gedacht, so fuck, eigentlich schon ist das viel. Schon pervers. Weil ich habe dann so auch mit etwa einem Huhn pro Woche gerechnet und dann habe ich so gedacht, so fuck.
Isst du wirklich auch so viel Bulle?
Ja, safe. Aber, nein, aber so, wenn du das so, wenn das so aufrechnest und dann das auf deine Lebzeit nimmst, also sagen wir sicher mal, sind wir so als Teenager so anfängt, viel Fleisch essen. Mhm. Oder eben die Menge Fleisch essen.
Seit du ins Gym gehst?
Ja, seit, sagen wir etwa so 16, also die letzten 10 Jahre.
Ja.
Also etwa 520 Hühner sind gestorben für die Gains. Pervers, hä?
Gut, ja.
Vielleicht sollten wir uns das wirklich überlegen mit dem Vegetarier werden.
Wie viel hat es gebracht, Oskar?
Ja, bis jetzt nicht so viel. So, ja. 520 Hühner sind gestorben für so richtig mittelmäßige Gains.
Ja. Ja, danke an alle Hühner aus, die jeden Tag für uns sterben.
Oh Mann, also langsam müssen wir wirklich überlegen, Vegetarier zu werden.
Genau. Naja. Yes, ich habe keine random Frage erwartet heute, muss ich sagen.
Ja.
Wir haben noch etwas anderes, wo ein bisschen, ja, nicht random war, aber doch auch ja, überraschend und sehr erfreulich. Mhm. Wir haben wirklich einen kleinen Boom dürfen erleben in den letzten 2 Wochen bei Voll inne.
Ja.
Du mal unseren Hörer und Hörerinnen erklären, wieso genau, Oskar.
Also es ist wirklich so ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Es ist vor etwa 2 Wochen losgegangen. Ich habe Zahlen analysiert, wie ich es halt regelmäßig mache. Und dann plötzlich sehe ich so einen riesen Spike an neuen Followern. Also herzlich willkommen euch allen. Und
hallo zusammen an unsere deutschen Follower.
Ja, also die Mehrheit ist zwar immer noch aus der Schweiz, aber ja, du sagst es richtig, der Grund ist ein deutscher Podcast.
Und yes.
Ist sehr, sehr random, weil ich glaube, du hörst den ja auch.
Ja, voll. Es geht um den Besenwagen-Podcast. Es ist ein deutscher Radsport-Podcast oder einer eigentlich wahrscheinlich der grösste deutschsprachige Velo-Podcast. Und das Ding ist ja, dass wir mit dem Rainer Kepplinger Erfolg gemacht haben, weil er den Übergang vom Rudern in Profi-Velosport geschafft hat. Und das Lustige war, dass er ja dann auch wirklich gerade gute Resultate eingefahren hat und auf sich aufmerksam gemacht hat in der Welt des Velosport. Und Besenwagen hat immer Gäste und die haben dann den Rainer Kepplinger eben auch einladen. Und wo sie dann sich informiert haben, wer er so ist, sind sie dann auf unseren Podcast gestoßen. Und der eine von ihnen, ich weiß jetzt nicht mehr gerade, wer es war, hat sogar unseren Podcast gehört und hat uns also wirklich noch recht gelobt.
Ja, das hat mich gefreut.
Es hat mich wirklich mega, mega stolz gemacht, weil eben es ist ein riesen Podcast, Besenwagen. Und dass sie uns so einen Shoutout geben, ist
krank gewesen. Also, zuerst mal muss man noch sagen, es heisst voll rein, nicht voll innen. Voll aber innen. Das ist ein kleines Detail. Aber ja, wir haben einfach so über Nacht, also wirklich innerhalb von 2 Wochen, unsere Followerzahl um etwa 10% gesteigert. Crazy. Hilft uns, das Jahresziel zu erreichen, das ist gut.
Ja.
Und,
gut, gell, sie sind auch etwa 10-mal grösser als wir.
Ja, eben, aber fucking lit. Es sieht man wieder mal, wie die Cross-Promotion funktioniert. Und ich bin auch mega stolz, dass sie gesagt haben, wir hätten da so gute Vorarbeit geleistet und sie können jetzt in die Tiefe gehen mit mehr Radsport-spezifischen Fragen. Und ja, das ist doch schön.
Mhm. Ja, ich habe dann auch noch mal gehört mit dem Rainer und schon gemerkt, wie wir dann halt so ein bisschen bei... Ja, zum Beispiel eben bei diesen Vertragsverhandlungen oder so sind wir gar nicht tiefer reingegangen. Aber es ist ja logisch, wenn du nicht so das Velo-Insight-Wissen hast, dann fragst du so Zeug auch nicht. Ja, aber ich würde sagen, wir werden sicher wieder mal einen Podcast auf Hochdeutsch machen.
Mhm.
Hat auch für uns sehr gut funktioniert, wie wir schon mal erwähnt haben, wegen dem klaren Reden. Yes.
Ja, und dann hat es noch etwas anderes gegeben. André, willst du zuerst erzählen, soll ich zuerst erzählen, was so noch in den letzten 2-3 Wochen gelaufen ist?
Ich würde sagen, du fährst an. Du hast ja, wie ihr alle gesehen habt, vom Reel, von Insta, von unserer Insta-Seite, Voline-Podcast, hat der Oski sein Abenteuer, ich tue es jetzt schon vorentnehmen, in Madrid. Seinen perfekten Sportsonntag vorgestellt. Also wenn ihr das Reel noch nicht gesehen habt, müsst ihr unbedingt auf unser Insta gehen und das schauen. Aber erzähl du mal, du bist in Madrid gewesen.
Ja, also es ist so, ich bin ja, seit ich ein kleines Kind bin, riesen Real-Fan. Gezwungenermaßen quasi. Ja, ich habe ja nie eine andere Wahl gehabt. Ich habe ja schon als Baby Windeln von Real gehabt. Und das ist jetzt nicht einfach ein Floskel, es gibt wirklich
Bilder. Es gibt wirklich, das habe ich auch schon gesehen, ja.
Und meine Freundin hat dann mir zum Geburtstag ein Wochenende in Madrid geschenkt. Und eben Teil von dem Programm war dann auch, komm, wir gehen ein Match schauen. Und dann haben wir Tickets für den Fußballmatch organisiert. Da habe ich schon riesig gefreut drauf und dann sind wir gebrunchen und dann haben wir so am Morgen so gesehen oder gemerkt, dass noch das Basketballspiel ist. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du, also das letzte Mal, als ich Basketball schaue, war vor etwa 15 Jahren.
Ja.
Komm, das wäre doch noch lustig, gehen wir. Und dann haben wir uns die günstigsten Tickets geholt. Also wir sind wirklich so dort unter dem Stadiondach
gekommen. Ja, man sieht es im Real.
Ja. Und ey, das ist krass. Also es ist halt so eine 18.000er Arena.
Heftig.
Also, und dann merkst du erst mal, was das für Hallen sind. Weil das kennen wir in der Schweiz ja gar nicht so. Außer
so die ist es auch mega steil.
Es ist hure steil. Es hat hure viel Platz. Und du hockst halt schon relativ weit weg. Also im Real sieht es jetzt noch ein bisschen weiter weg aus, als es dann in echt war. Aber auch ein sehr cooles Erlebnis gewesen. Also Basketball kann ich wirklich nur empfehlen. Ich glaube, du bist noch nie gewesen, oder?
Ich bin noch nie Basketball schauen. Wir sind ja zusammen auch schon beim Bruce Bowen.
Ja, stimmt. Ja,
ja, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, du bist ja nicht nur beim Basketball gewesen.
Ja, ich wollte noch schnell Basketball erzählen. Ist halt schon noch witzig, weil du merkst, es ist schon sehr amerikanisch angehaucht.
Ja.
Also halt einfach auch bei jedem Unterbruch kommen Cheerleader, so T-Shirt-Kanonen und so. also die Musik, die gespielt wird. Also es ist ganz anders, aber dann halt trotzdem noch so ein bisschen europäisch angehaucht so von den Fans.
Also gibt es irgendwie
es gibt auch dort so eine Kurve. Ja.
Okay.
Und das war eben schon auch noch sehr, sehr spannend gewesen, das mal zu sehen und mal ja, das zu erleben. Und ich muss halt auch sagen, Basketball als Spiel hure geil zum Schauen. Geht halt hure hin und her und du denkst einfach so krass. Also weißt du, so, wie bringen die das an, jedes Mal oder gefühlt jedes Mal den Ball zu versenken im Korb. Und das ist schon noch witzig gewesen.
Und die spanische Liga ist ja eigentlich eine von der besten von Europa.
Genau, und Real Madrid ist auch eines der besten Teams in Europa, hat ja am meisten Champions League gewonnen. Also Euroleague heisst das ja im Basketball. Genau, und das war wirklich sehr, sehr cool gewesen. Auch sehr ein geiles Spiel gegen Lenovo Tenerife. Ja.
Also ein Spitzenspiel oder?
Ja, es war ein Spitzenspiel von der spanischen Liga und eben Lenovo Tenerife habe ich noch lustig gefunden. Da habe ich gedacht, so, was wäre so in der Schweiz so ein Beispiel nachher? Ja, irgendwie so gedacht, so, ja, wieso nicht so Victorinox Ostermundig oder so?
Ja, stimmt.
Also, dass halt dort Sponsoren quasi Namensgeber sind, das finde ich noch speziell, aber das ist halt eben auch wahrscheinlich so ein bisschen amerikanisch angehaucht.
Ja.
Und ja, und dann nachher am
Wie teuer war das Ticket, wenn ich
frage? 25 Euro.
25 Euro für Basketball?
Ja, also es ist merklich günstiger als Fußball.
Ja, das musst du nachher erzählen.
Ja, Fußball kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Da haben wir 200 Euro pro Ticket gezahlt.
Eieiei.
Und dort hockst du ähnlich weit weg. Aber das ist halt auch einfach durch das fucking geile Stadion von Real. Ich war ja schon mal im Bernabeu vor 6-7 Jahren. Geht Champions League schauen gegen Neapel und das ist noch das alte Stadion gewesen. Das ist schon fucking geil gewesen. Jetzt haben sie es ja umgebaut für etwa 400 Millionen. Und andere, ich glaube.
Was haben sie genau gemacht?
Ja, sie haben es überdacht, sie haben die Tribüne neu gemacht, sie haben die Fassade ganz neu gemacht. Ja. Das ist immer noch ein bisschen eine Baustelle. Also innen, der innere Mantel ist noch nicht fertig.
Ja.
Also quasi der Teil zwischen Fassade und Tribüne.
Okay.
Da kommen noch ganz viele so Läden und so rein.
Okay.
Wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, aber eben du so als Stadionenthusiast wirst das, glaube ich, richtig fühlen. Meine Freundin war zum ersten Mal gewesen, und sie so, boah, das ist ja krank, ja, also wie gross das ist.
Der Moment, wenn du reinkommst, also ich meine, ich bin ja auch noch nie in so einem grossen Stadion gewesen, glaube ich. Aber nur schon, wenn halt ja, in ein Fußballstadion gehst, das nicht in der Schweiz ist, sagen wir, ja, Allianz Arena oder so, ist auch riesig.
Genau.
Also das haut dich hinten raus. Und so ein Moment, wenn dann halt noch das ganze Stadion voll ist, alles läuft, Lichter überall, ich glaube, das ist schon nochmal etwas anderes. Ja.
Es ist wirklich krass. Also selten so etwas gesehen. Also, und jetzt, wo es umgebaut ist, ist es halt nochmal viel eindrücklicher als vorher. Und es war vorher schon sehr eindrücklich gewesen. Und ja, muss ich sagen.
Wie war der Fußball selber gewesen?
Fußball hure gut. Real sehr gut gespielt, 4-0 gewonnen.
Gegen Celta.
Celta Vigo, bist du ja auch schon mal schauen?
Sind wir auch schon mal schauen, genau.
Live in Vigo,
ja.
Gegen Athletic Bilbao. Dort haben wir aber noch 10 Euro gezahlt für einen Ligamatch.
Und dort sind wir aber auch ein bisschen in einem brüchigeren Stadion gewesen.
Ja, und in der Kurve.
Stimmt, ja voll.
Ja, aber wirklich geil. Und ich muss sagen, die Stimmung ist aber ein bisschen wack gewesen. Dort merkst du halt, dass es doch sehr viele Touristen hat. Also es kommt nicht durchgehend
Stimmung. Also Modefans.
Ja. Aber all in all, wirklich sehr, sehr geil. Kann ich wirklich nur empfehlen, falls ihr mal in Madrid seid, versucht euch Karten zu holen. Es ist zwar recht schwer, aber wirklich empfehlenswert. Und ja, es hat auch Spass gemacht, so ein Reel zu machen, mal so einen Stadion-Vlog.
Es ist auch gut rausgekommen, ja.
Danke. Das müssen wir sowieso mal machen. Nach deiner aktiven Ruderkarriere haben wir ja mal geplant gehabt. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. Dass wir jedes Profi-Stadion in der Schweiz mal besuchen,
ja,
im Fußball und im Eishockey.
Stimmt.
Und dann könnten wir auch so eine Vlog-Serie machen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Aber ja, wenn wir bei Ruderkarriere sind. André, ihr habt Selektionen gehabt für Olympia.
Genau, ja.
Und erzähl uns doch da ein bisschen mehr.
Ja, ich habe mich vorher müssen zurückgeben, dass eben, wenn Oskar und ich uns treffen vor dem Podcast, dann müssen wir uns ein bisschen bremsen, dass ich ihm nicht alles erzähle, was passiert ist. Ja, eben, und es ist viel passiert. Das kann man, glaube ich, durchaus sagen. Ich glaube, die meisten haben es vielleicht bis jetzt mitbekommen, wie Ja, die Ausschreibungen sind für den ersten Weltcup, der ja schon in 3 Wochen stattfindet in Varese. Und dort ja, bin ich im leichten Einer wieder gemeldet. Und das ist auch das Resultat von diesen Trials. Leider, leider in meinem Fall. Ich habe jetzt schon ein paar Tage gehabt, um das Ganze ein bisschen aufarbeiten in meinem Kopf, schon ein bisschen setzen zu lassen. Und klar, ich bin eigentlich ja, schon recht enttäuscht, dass es wieder so rausgekommen ist, wie es jetzt in den letzten 2 Jahren war. Also das heisst, der Jan und der Raffi sind im Doppelzweier ja, meistens schneller gewesen, als jetzt ich mit dem Jan oder ich mit dem Raffi. Und ich bin aber nicht mega am Boden zerstört oder zertrümmert irgendwie so, sondern es geht mir eigentlich relativ gut, weil ich weiss, ich habe wirklich jetzt nochmal alles daran gesetzt im letzten Jahr.
Mhm.
Ich habe immer mein Bestes gegeben, ich habe immer versucht, überall noch im Kopf, bei der Ernährung, alles rauszuholen, wirklich zum an dem, ja, über den ganzen Winter und dann an dem Wochenende können zeigen, was ich kann. Und es hat anscheinend trotzdem nicht ganz gelangt. Also mit dem bin ich ja, völlig eigentlich im Reinen. Klar, es nervt mich. Es ist eine Enttäuschung. Primär aber auch, weil einfach sozusagen mal so ein kleiner Dämpfer Richtung Olympia ja, mir in den Weg gelegt worden ist. Ich meine, das ist schon eigentlich von Anfang an der Grund gewesen, wieso ich überhaupt das Ganze mache, auch das ganze Training, die ganzen Strapazen jeden Tag auf mich nehmen, ist, weil ich einfach seit kleinen Bub, wie du deine Realwindel angehabt hast, habe ich irgendwie Olympiamaskottchen gehabt. Oder irgendwelche Kleider, wo die 5 Ringe drauf sind. Das ist für mich einfach schon immer etwas gewesen, wo in ein Palmarès von einem guten Sportler gehört. Und ich bin auch jetzt noch dieser Meinung. Und das ist das, was mich wirklich so ein bisschen traurig macht, dass es jetzt im Sinn, so der einfachste Weg ist jetzt nicht möglich.
Mhm.
Oder nicht möglich. Ja, wie gesagt, ich wäre immer noch in dieser Position, wo ich einspringen würde für einen vom Zweier. Ja, sonst, wie die Zukunft aussieht.
Aber ich habe noch, ja, ein paar Fragen zu den Trials, eben, weil du hast ja gesagt, wir haben noch nicht ausführlich darüber geredet und das auch bewusst.
Und übrigens, das ist auch der Grund, wieso wir jetzt letzte Woche, das haben wir ja, oder ich habe eine Story gemacht,
genau.
Wieso wir nicht rum gewesen sind, voll in eine Sendepause gehabt hat. Weil ich eben in Italien war, ziemlich beschäftigt war mit diesen Selektionen und dann auch gerade keinen Bock hatte nach dem Entscheid, wo ich sozusagen bös gesagt rausgefühlt bin, noch mich vor ein Mikro zu setzen und gerade alles zu erzählen. Und das ist der Grund, wieso wir erst jetzt die nächste Folge gemacht haben. Ja,
ja, und das ist ja auch völlig okay. Ich glaube, die Leute draußen verstehen das. Was mich wundernimmt, ist, eben, die Trials, du sagst, du fährst ja die verschiedenen Kombinationen jeweils und so.
Mhm.
Wie ist es denn, erfährst du gerade in dem Moment, wenn du eben so ein Proberennen gefahren bist, was deine Zeiten gewesen sind oder wie du performt hast oder wie das so wie geheim gehalten und erst nachher ganz am Schluss
genau
rausgegeben oder ja, wie sieht das aus?
Ja, also es ist so, dass wenn es die die Zweier-Kombinationsrennen gibt, funktioniert das so, dass zuerst startet eine Kombination und die fahren ein Rennen. Nachher gibt es eine Stunde Pause oder 90 Minuten Pause. Dann wird die Mannschaft gewechselt, wird nochmal genau das gleiche gefahren, nochmal ein Rennen, dann gibt es wieder eine Stunde Pause, dann nochmal ein Rennen, wieder eine Stunde Pause, nochmal ein Rennen. Und so hast du dann eigentlich immer einen Zeitintervall, wo die Bedingungen möglichst ähnlich sind.
Mhm.
Mit allen Booten, wir fahren ja nicht nur ein, Zweier, sondern die Schweren sind auch in diesen Rennen und die wechseln auch.
Yeah.
Und aufgrund von dem kannst du dann eigentlich sagen, okay, das Boot ist schneller geworden, aber das ist langsamer geworden.
Mhm.
Und dann kannst du am Schluss vom Tag kannst sagen, die Person und die Person sind am schnellsten in diesem Boot. Es ist so, dass wir die Resultate an diesem Tag nie sehen. Du weißt auch gar nicht, wie schnell du gewesen bist, was jetzt als nächstes passiert. Also du weißt nicht, wie viele Rennen das es gibt. du kommst an den Steg zurück und dann steht ein Helfer mit dem Walkie-Talkie dort und bekommt Anweisungen vom Cheftrainer, der dann sagt, was die nächste Kombination ist. Und dann wird gewechselt. Aber am Schluss von dem Selektionsweekend kannst du Einsicht verlangen, wie eigentlich nach einer Prüfung.
Ja. Yeah. Aber hast du amix, also deckt sich in deinem Fall jetzt das Resultat, das du gehabt hast, eben, dass du in diesen Kombinationen mit den anderen zwei jeweils langsamer gewesen bist, als wenn sie zusammengefahren sind? Oder ist das für dich eine Überraschung gewesen, so?
Bei einem Lauf habe ich gedacht, bin ich mindestens gleich schnell. Weil der war wirklich mega gut gewesen. Und dort hatte ich auch wirklich sehr ein gutes Gefühl gehabt. Dort war ich ein bisschen enttäuscht gewesen, dass es dann auch dort ein bisschen langsamer war. Also von dem her, manchmal hast du schon das Gefühl, dass es ein bisschen besser ist. Und du vergisst so ein bisschen wie dann halt alle anderen Boote um dich herum, die vielleicht einfach ein bisschen langsamer gefahren sind. Mhm. Und darum hast du das Gefühl gehabt, ja, du bist ja schneller gewesen.
Also die anderen Boote, natürlich so die schweren und
genau.
So
weiter, ja. Und dort musst du ein bisschen aufpassen. Also eigentlich solltest du wirklich einfach Hirn ausschalten und jedes Mal dein Beste geben. Das habe ich auch versucht, aber es ist halt manchmal schon auch, also du schaust ja, was passiert um dich herum.
Ja, ja, logisch. Aber ja. Hast du das Gefühl, du bist jetzt einmal in diesen Kombinationen langsamer gewesen, einfach, also es klingt jetzt ein bisschen dumm, aber weil es an dir gelegen ist? Oder hast du das Gefühl gehabt, sie sind einfach schon so ein eingespieltes Team, dass du einfach per se im Nachteil bist?
Mhm. Ich glaube, ich habe wirklich einen Tag verwünscht, wo ich wenig Fehler gemacht habe. Also ich habe wirklich können, in den Rennen, wo ich müssen, sozusagen wenig stören, habe ich so wenig wie möglich gestört.
Mhm.
Und in den Rennen, wo ich am Schlag zum Beispiel den Rhythmus vorgeben musste,
yeah.
Habe ich so gut wie möglich den Rhythmus vorgeben. Also ich habe wirklich nicht einen groben Fehler gemacht in dem Sinn. Ich habe wirklich einfach das Gefühl gehabt, durch das, dass die anderen zwei halt wirklich sozusagen ein Level haben, wo sie nicht lange diskutieren und reden müssen, sondern sie wissen einfach instinktiv, ein bisschen, wie sie was in welchem Moment machen müssen, aufgrund der letzten zwei Jahre. Ich glaube, das war so wirklich das, was mich am Schluss ja, halt ein bisschen langsamer gemacht hat. Weil es bräuchte einfach ein bisschen mehr Rennerfahrung in einer Kombination, um wirklich einfach instinktiv im Rennen, ohne irgendwie Kommando zu geben, können gleich reagieren, oder?
Yeah.
Und das braucht es so wenig. Also, es ist wirklich. Also im Schwimmen, sagen wir, geht es ja auch wirklich vielleicht zum Vergleichen, je nachdem, wie nah deine Hand am Körper ist. Oder einfach so kleine Details, ob es jetzt einen Zentimeter näher oder weiter ist, das kommt dann im Rudern auch drauf an. Und so Sachen, das muss automatisiert sein. Und ich habe das Gefühl, die Automatismen sind vielleicht ein bisschen zu wenig gefestigt gewesen. Bei mir, bei meinen Kombinationen, wenn ich es jetzt so im Nachhinein würde analysieren.
Aber du kannst dir in dem Sinn keinen Vorwurf machen, dass du nicht alles gegeben hast und nicht alles.
Ja, nein, also das war auch mein Ziel gewesen, dass ich wirklich am Schluss kann gehen und sagen, hey, ich habe alles gegeben. Und das ist mir auch in diesen zwei Rennen gelungen. Wo ich nicht ganz konnte, alles geben konnte, ist ein Tag vorher im einen Rennen. Dort bin ich ein bisschen abgefallen und habe nicht mehr ganz ins Battle vorne rein. Also die anderen haben sich vorne gefightet, sind ein bisschen durch das weggezogen und ich habe wirklich den Anschluss verpasst. Hat aber für den Zweier grundsätzlich nichts vorbestimmt. Mhm. Also der Einer hat den Zweier nicht gross beeinflusst, rein resultatmässig vom Cheftrainer entscheid. Das ist das Einzige, was ich mir vorwerfen könnte. Aber den Zweier, dort habe ich wirklich einen guten Tag gehabt und ja, jetzt könntest du sagen, fuck, ich hatte einen guten Tag gehabt und es lange nicht und so, ist scheiße. Aber irgendwie nach. Ja, wenn du wirklich weißt, dass alles gegeben hast, dann kannst du besser damit leben, merke ich jetzt.
Hm. Und jetzt eben Weltcup im Varese startest du ja im Einer.
Mhm.
Die EM sicher auch noch. Und nachher? Also,
ja,
ist noch offen,
also
oder?
Es ist noch vieles offen. ich bin jetzt eine Woche lang nicht in Sarne gewesen nach den Trials. Ich habe dort meine, ein bisschen, ja, wirklich eine Auszeit gebraucht, weil ich auch noch mal genau haben müssen überlegen, wie wollte ich jetzt weitermachen.
Mhm. Aber dort habe ich schon gewusst, Isi, du machst jetzt Pause, aber es wird nicht so sein, dass du sagst, so, okay, ich wirf den Battle hier.
Nein.
So, für das kenne ich dich genug gut.
Ja.
Und andere Leute aus unserem Umfeld haben dann halt eben gefragt, ja, ist das gsi und so. Und ich habe gesagt, nein, also keine Chance. Bis im August wird durchgezogen.
Ja, es wäre jetzt wirklich schade, sozusagen den geilen Teil vom Ruderjahr einfach so, also es wäre ja wie, wenn du einfach die ganze Zeit eben im Winter lebst und eigentlich dann vor dem Frühling, vor dem Sommer, wo ja die geile Jahreszeit ist, einfach aufhörst.
Ja.
Erstens das und zweitens, eben der olympische Traum ist zwar vielleicht ein bisschen gedämpft worden, aber es gibt durchaus noch Chancen, Möglichkeiten, da muss man jetzt schauen, was sich da noch ergibt in Zukunft, da weiss ich wirklich selber noch nicht mehr. Ich bin jetzt, wie gesagt, eine Woche lang auch nicht rum gewesen. Ich habe selber trainiert auf dem Velo, was auch sehr geil war, muss ich sagen.
Ja, es ist sicher gut. Also es ist sicher nicht die schlechteste Idee, wenn du einen Rückschlag hast, mal eine Woche Pause machen, mal ein bisschen Abstand gewinnen.
Also ich habe einfach Pause gemacht von Sarnen.
Genau.
Ich bin ja selber, ich habe wirklich gut trainiert, muss ich sagen. Und ja, jetzt Zukunft eben sicher im Rudern. Mal eine leichte Einer am ersten Weltcup und dann ja, muss ich das noch mit den Trainern etc. anschauen, was alles noch drin liegen würde. Aber ja, jetzt primär mal wieder nächste Woche ins Lager auf Italien und wieder den Daily Grind finden, ja.
Mhm. Ja, geil. Voll.
Also, ja, es ist...
Es würde mich freuen, wenn du in Paris dabei wärst, in welcher Funktion auch immer, weil...
Ja.
Wir haben gerade diese Woche Déjà-vu-Tickets gekauft.
Bro, ich weiss, es ist so... Das ist also, eben,
fucking Alter!
Das macht mir... Also mir macht es ehrlich gesagt wirklich keinen Druck im Sinn von... Ich muss es jetzt wegen euch machen, aber ich finde es einfach extrem schade, dass wenn all meine Kollegen schon im Winter Sachen gebucht haben, sie dann so ein bisschen zu enttäuschen.
Nein, also... Das wär ja nicht. Das wäre ja quasi einfach wie es... Typli für mich, ja, yeah. Wenn du dabei wärst. Weil eben die Reisegruppe, die da auf Paris geht, die geht primär wegen den Olympischen Spielen.
Das ist mir auch wichtig. Das finde ich gut, ja.
Aber es wäre halt krass, wenn wir dort sind an der Ruderstrecke und dann du dort fahren würdest. Das wäre geil. Und also ich muss sagen, die fucking Olympischen Spiele haben alles so teuer gemacht.
In Paris.
Mein jetzt schon. Gott, ist das teuer.
Ah ja, also...
Déjà-vu-Tickets, rat mal, wie teuer das sie sind. Hin und zurück.
Also für den Zeitraum der Olympischen Spiele?
Ja. Darum also haben wir es auch gebucht, weil wir haben gedacht, ja, okay, weißt
du... Wenn jetzt du sagst, fuck, es ist so teuer, dann muss ich höch hin. Ich sage... 200 Euro.
300 Euro.
Fuck.
Nur für den TGW. Und nachher kommt noch das Airbnb dazu. Also das haben wir ja schon länger gebucht. Aber auch das ist, glaube ich, irgendwie 50% teurer als sonst.
Am besten nimmst du einfach das Velo und machst das Velotour durch Paris.
Ja, also die Olympischen Spiele, das ist nicht mir dann ein Wunder, wenn es so weit ist. Das können wir dann sicher auch noch berichten. Aber es ist, glaube ich, recht eine Shitshow, was ich gehört habe bis jetzt. Auch die Franzosen regen sich recht auf, dass alles so teuer ist während der Zeit.
Gut, das kann ich verstehen, ja.
Aber schön, dass es dir den Umständen entsprechend gut geht.
Hey, ja,
das ist das Wichtigste. Und
allen, die immer an mich glauben und mir gut zureden, merci vielmal. Ich bin stärker geworden, ich bin besser geworden, auch wegen euch. Und ja, wie gesagt, es geht weiter. Möglichst noch mit viel Spass die letzten paar Monate von der Leichtgewichtsruderkarriere in Anführungs- und Schlusszeichen geniessen. Ja.
Ja.
Soweit, so gut.
Jetzt haben wir uns eine halbe Stunde ausgeschnurrt.
Ja.
Und dann würde ich sagen, André, gehen wir langsam zu den Top 3. Dort haben wir doch auch wieder ein paar gute Themen mit dem Skiweltcup, wo ja das Wochenende zu Ende geht. Die Frauen haben, glaube ich, jetzt gerade das letzte Rennen gehabt.
Genau.
Die Männer haben morgen ihr letztes Rennen. wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir noch die Eishockey Playoffs, die laufen. Ich gehe ja nachher gerade auf Bern. Also wir nehmen am Samstag auf. Und,
richtig geil.
Das heisst, wir müssen da ein bisschen zackig machen, weil ich muss dann noch den Fancar verwünschen. Und zu guter Letzt schauen wir noch auf die neuen Fußballtrikots, die rausgekommen sind für
sehr
die EM.
Viele Farben, viele Diskussionen. Das wird geil. Lassen also, wir los.
Lassen wir los. Top 3 Geschichten von dieser Woche. Ja, und anfangen müssen wir mit der Frau Gut Berami. Absolute Ehrenfrau. Gewinnt den Gesamtweltcup zum zweiten Mal nach 2016. Und lustigerweise mit 32 die älteste Siegerin überhaupt.
Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Zeigt aber auch für mich, dass ja, vielleicht der Frauensport auch eben besser oder besser geworden ist im Vergleich zu früher. Mhm. Dass auch dort die Frauen länger im Sport bleiben und auch nach vielen Jahren nochmal gut werden. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und ein sehr gutes Zeichen für die Schweiz.
Ja, ich bin vor allem überrascht gewesen, dass ein Lindsay Vonn, ein Tina Maas, ein Höfel Riesch nie in diesem Alter gewonnen haben.
Gell?
Also irgendwie in meinem Kopf war so die Lindsay Vonn 35 gewesen, so ja, die letzten 10 Jahre von ihrer Karriere.
Safe.
Aber in dem Fall nicht.
Ja, und Lara Gut Berami gewinnt nebst dem Gesamtweltcup auch noch die kleine Kristallkugel im Super-G und in der Riesenslalom-Wertung. Gerade vorher haben wir leider gesehen, dass sie in der Abfahrtswertung im letzten Rennen ein bisschen gepatzt hat und dort das nicht hat gewinnen konnte.
Mhm.
Ja, so schlimm ist jetzt das auch nicht, aber es wäre natürlich geil gewesen.
Es wäre huere geil gewesen und ja, es ist wirklich schade. Das SRF hat ja lange spekuliert, ja, es war wegen der Konditionen, gewesen, wegen dem Wind und so weiter. Lara Guperami hat dann aber selber gesagt, nein, ich habe selber gepatzt. Und das ist auch so etwas, was ich cool finde bei ihr. Sie ist immer sehr ehrlich. Ich glaube, das ist so etwas, was sie so etwas anders macht. Also sie hat ja vor dem Mikrofon gar keine Skrupel und sagt einfach die Sachen, wie sie sind.
Ja, ich glaube, sie macht vieles anders. Anders als die anderen, weil jetzt ist auch gerade letzte wieder vor 2 Tagen oder so in den Medien gewesen, dass sie ihren Konditrainer oder so einfach heimgeschickt hat.
Ja, aber dort wird ja spekuliert, dass er zum Odermatt wechselt und dass dann dort ein bisschen Clinch gegeben hat.
Ja, auf jeden Fall ist sie ja schon immer sehr ein, ja, wie sagst du dem, nicht Eigenbrödlerin, aber polarisierende Person gewesen, die das gemacht hat, was sie wollte. Sie hat ja auch, glaube ich, lang außerhalb von Swiss Ski trainiert.
Ich glaube immer noch.
Oder immer noch, da weiss ich wirklich.
Gefährliches Halbwissen.
Gefährliches Halbwissen vom Ski-Experten, Foline-Ski-Experten André. Ja, und ich glaube, das ist eben schlussendlich, wenn man es richtig macht und doch auch wirklich dann den Weg verfolgt, dann sieht man, dass man auch sehr vieles individualisieren kann und eben auch mit vielen oder älteren Jahren, mit 32, dass man gleich noch kann Erfolg haben, wenn man eben auf sich selber schaut. Und ja, ich glaube, das ist es auch ein Erfolgszeichen von dem Eigenweg, wo sie gegangen ist.
Ja, und ich meine, eben, die Form war brutal gewesen, diese Saison. Sie hat 16 Podestplätze rausgeholt, 8 Rennen gewonnen, 4x 2., 4x 3. Und das spricht einfach auch dafür, dass sie, eben wie du sagst, weiss, was sie braucht, um den Erfolg zu haben. Und auch nach so vielen Jahren, ich glaube, jetzt 16 Jahre im Weltcup.
Krass.
Immer noch top ist. Was mich aber wundern nimmt, wir haben ja diese Saison lang darüber geredet, dass es so viele Verletzungen gegeben hat. Ja. Ein grosser Name bei den Frauen ist ja Michaela Schifrin, also die Dominatorin von den letzten Jahren. Glaubst du, die Lara Gut hätte diese Saison die 3 Kugeln geholt, wenn Schifrin sich nicht verletzt hätte?
Ich glaube nicht, wenn ich so direkt bin. Also sie wäre sicher vielleicht gut im Super-G, ja.
Ja.
Riesenslalom denke ich nicht, weil, gut Berami, Schifrin hat halt wirklich gezeigt, erst Rennen zurück nach Verletzung. Klar, sie hat nicht eine absolut desaströse Verletzung gehabt, aber gleich, sie war ein paar Wochen weg gewesen, hat auch noch andere Gedanken gehabt, ja, mit ihrem Partner, also mit dem Kilde, der ja in einem ganz anderen Zustand ist. Ich glaube, dort war sie sicher auch mega abgelenkt gewesen und dass du nachher so kannst zurückkommen, mhm. Erste Weltcup nach der Verletzung gerade wieder gewinnen, dort weitermachen, also wo du eigentlich aufgehört hast. Ich glaube, das zeigt einfach, da ist auch Konstanz rum, wenn eigentlich gar keine Konstanz rum war mit der Rennenfahren. Ich glaube, nein. Mhm. Aber das ist eben wie so, ja, wenn. Schlussendlich ist sie gestürzt. Vielleicht hat sie dort einen schwachen Tag gehabt. Das gehört genauso gut zu dieser übersaisonalen Konstanz. Und Lara Gut hat dort können durchziehen. Mhm. Und ich glaube, am Schluss stellt sich die Frage gar nicht, sondern es ist, wie es ist.
Ja, also ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich glaube, die Riesenslalomkugel hätte sie wahrscheinlich auch nicht geholt. Beim Gesamtweltcup wäre es spannend gewesen. Ich glaube, dort hätte es einen heißen Fight gegeben. Auch mit der Schifferin hätte sie wahrscheinlich können gewinnen. Also ich bin überzeugt, sie ist zwar, wo die Schifferin sich verletzt hat, glaube 200-300 Punkte hinten drin gewesen. Mhm. Also, ja, Nachteil Lara Gut, Berami, aber gleichzeitig muss man ihr halt auch einfach hoch anrechnen, und das hat sie ja selber gesagt, dass sie weiss, wenn das sie muss rausnehmen. Und ich glaube eben, dass sie zum Beispiel sich nicht so oft verletzt oder dass sie nicht so oft stürzt, hat auch oft, sehr viel mit dem zu tun, dass sie genau weiss, wenn das sie muss rausnehmen, wenn sie mal einen schlechten Tag hat oder so.
Ja.
Und das ist eben auch eine Kunst, habe ich das Gefühl.
Mega, ja, mega.
Und das ist auch mitunter der Grund, wieso sie so konstant ist. Aber ja, es ist, wie du sagst, wenn du musst gegen die fahren, die rum sind. Und das hat sie gemacht. Und das hat sie sehr gut gemacht. Und ja, am Schluss von der Saison verdient gewonnen.
Mega, und sie hat sicher auch anders fokussiert, als wenn Jeffrey rum gewesen wäre. Weil, sagen wir, Schifrin wäre rum gewesen, dann hat sie vielleicht weniger Fokus auf den Riesenslalom gelegt und hat vielleicht einfach ein bisschen mehr Energie übrig gehabt, sagen wir jetzt für jetzt die Abfahrt heute. Und dann kann das Ganze natürlich ganz anders aussehen. Hingegen, wenn sie weiss, hey, Super-Ski bin ich super, Riesenslalom bin ich auch gut, wenn Schifrin nicht rum ist, oder kann ich auch locker gewinnen, wenn Schifrin nicht rum ist. Ich glaube, dort kannst du einfach noch ein bisschen Energiehaushalt betreiben, wo dann ganz anders würde aussehen, wenn deine Konkurrenz auch anders ist. Und darum glaube ich, ja, super Einteilung und verdient den Gesamtweltcup-Sieg.
Ja.
Sie hat ein bisschen Down gehabt in den letzten paar Jahren. Ist auch gar nicht mehr so irgendwie im Fokus gestanden. Also ja. Sie ist wirklich in jungen Jahren sehr gut gewesen, wo sie dort 2016 gewonnen hat. Dann habe ich das Gefühl, ist sie ein bisschen abgeflacht. Hat auch öfters mal wieder so Patzer-Saison gehabt, oder Patzer-Rennen zumindest. Und jetzt diese Saison wirklich wieder ganz anders.
Ja. Ein anderer, der alles dominiert hat, und da muss man nicht viel dazu sagen, ist ja der Marco Odermatt. Der hat ja, den Gesamtweltcup gewonnen, den Abfahrtsweltcup, Riesenslalom-Weltcup und Super-G-Weltcup. Also 4 Kristallkugeln in einem Jahr.
Bro.
Er ist nicht an seinen Rekord angekommen von den Punkten, so wie letztes Jahr. Er ist etwa 100 Punkte drunter. Aber was mich wundernimmt, André, eben die Leistungen haben wir ja schon 100 Mal angesprochen. Etwas hat es gegeben. Ein kleines Manko in seiner Saison. Dass sag die nicht perfekte Riesenslalom-Saison nicht geklappt hat. Er hat nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, und das sage ich jetzt sehr sarkastisch, 9 von 10 Rennen gewonnen. Mhm. Und ist dann im letzten Rennen als Führender ausgeschieden.
Ich muss wirklich sagen, was jetzt wahrscheinlich viele Skifans und Schweizer da draußen wird ein bisschen verrückt machen, aber ich bin echt froh gewesen, wo das passiert ist.
Hey, ich wollte genau dich fragen, ja.
Weil, erstens bin ich froh gewesen für den Loic Meyer,
ja,
der endlich mal gewinnen konnte. Der Sieg hat es ja wirklich auch verdient. Also ja. Ich glaube, im Schatten vom Odermatt stehen ist halt wirklich nicht einfach, weil du kannst wahrscheinlich einen Lauf haben, wo du wirst Olympiasieger werden, wo du wirst Weltmeister werden, wo du wirst jeden fucking Weltcup gewinnen, aber du weißt einfach, es gibt einen, der immer besser ist.
Ja.
Und einfach der Fakt, dass der Sieg mal gewonnen hat, finde ich echt geil.
Ja, also Loic Meyer hat ja brutalisch
ja.
Form jetzt Ende Saison gehabt, ist ja jetzt auch Zweiter im Gesamtweltcup.
Ja, krass.
Und ja, es ist, wie du sagst, es ist eigentlich bitter für ihn, dass es den Odermatt gibt.
Ja.
Weil ich jetzt mal Odermatt weggenommen, würde Loic Meyer wahrscheinlich um den Gesamtweltcup mitfahren. Weil er halt auch in sehr vielen Disziplinen gut ist.
Schwierig, weil wahrscheinlich ist das eine gewisse Dynamik zwischen diesen zwei, wo sie sich natürlich gegenseitig aufpushen. Also ja, der Meyer ist sicher auch besser wegen dem Odermatt.
Ja, aber jetzt gleich, wenn
du ja, ich weiß, was du meinst.
Hättest du einen Meyer, der wahrscheinlich eben würde um den Gesamtweg mitfahren. Aber ja, zurück zu dem, was wir
ja, Odi ist ausgeschieden im zweiten Lauf.
Und ich bin auch so gewesen, so, gut.
Ja, er ist menschlich. Gut. Er ist menschlich.
Nein, aber ich glaube eben auch, nicht nur wegen dem, ich glaube, das ist so etwas, das nagt an ihm und das gibt ihm nochmal so einen zusätzlichen Boost. Dass er so
gut,
denkt,
ja,
so,
das stimmt.
Die fucking perfekte Saison muss ich noch holen.
Alter, das wäre... Ja, aber nein, es ist in beide Seiten ein gutes Zeichen, finde ich.
Ja, ich habe einfach das Gefühl, wenn er die perfekte Riesenslalom-Saison geholt hätte, dann wäre irgendwann so gewesen, so... was jetzt?
Mhm.
Was jetzt? Jetzt kann ich nichts mehr gewinnen, was ich nicht schon gewonnen habe.
Mhm.
Und jetzt, dadurch, dass immer noch so etwas rum ist, was er kann holen...
Aber das nochmal zu machen, nur schon mal 11, das wird sehr, sehr schwierig, sage ich.
Ja, aber trotzdem, es ist einfach nur schon die Motivation zu wissen,
ja,
es wäre
absolut
möglich. Es wäre möglich. Ich bin so knapp davor gewesen.
Voll.
Und ich habe wie noch ein Ziel. Weil ich habe das Gefühl, wenn alles gewünscht, irgendwann wirst du träge, wohl oder übel. Mhm. Auch die besten Sportler. Und ja, es hat mich in dem Sinn gefreut, dass es nicht geklappt hat mit der perfekten Saison, weil wir dann einfach nächstes Jahr sicher nochmal werden. Die beste Version vom Odermatt gesehen.
Ja.
Und das ist geil.
Ja,
aus
voll.
Schweizer Sicht zumindest.
Voll. Ja, und was auch noch Schlagzeilen gemacht hat im Skisport, ist ja die Rückkehr vom Braten, Lukas Braten.
Mhm.
Der sieht, also der ist wirklich komisch. Also für mich ist er komisch.
Findest du ihn komisch?
Ich finde ihn komisch.
Mega sympathisch.
Ja, ich weiß nicht, ob er mir sympathisch ist. Er ist schon sehr egozentrisch.
Findest
du? Ja.
Nein, gar nicht.
Aber auf jeden Fall, zum schnell aufklären. Also es ist ein norwegisch-brasilianischer Skifahrer, der im Slalom in den letzten paar Jahren für Furore gesorgt hat. Wo
ja, hat das Jahr vorher ja die Kristallkugel geholt im Slalom.
Im Slalom, genau. Ist relativ jung. Wird von Red Bull gesponsert, im grossen Stil. Ist auch ein Model.
Ja. DJ.
DJ? Was ist er noch?
Einfach ein geiles Sieg, finde ich. Aber du findest
Nein, nicht. Ich finde schon, er ist ein geiles Sieg, aber er hat auch etwas Komisches an sich. Auf jeden Fall hat er sich dann verstritten mit dem norwegischen Skiverband. Wieso, weiss ich gerade auch nicht.
Boah, das haben wir irgendwann mal Erfolg gemacht.
Ja,
aber
auf jeden Fall.
Zu dem wollte ich einen Callback machen. Mhm. Weil wir haben gesagt, er wird zurückkommen und er wird für Brasilien fahren.
Das stimmt. Voline, Prognose, check.
Mal eingetroffen und ich finde es geil, Alter.
Ich finde es auch krass, weil ja, Brasilien wirklich nicht keine Skination, ist ein bisschen Cool Running Feeling. Mhm. Oder ja, ja.
Doch, das stimmt schon.
Yes. Auf jeden Fall sind wir gespannt.
Ja.
Er kann ja perfekt Portugiesisch. Also ist auch eine richtig spezielle Kombination. Ein Norweger, wo ja auch Deutsch kann, Brasilianisch, also Portugiesisch. Ja, ich bin gespannt, was er nächstes Jahr da wird herzaubern, ob er sich ein bisschen zu fest am Fame und am Glamour verplant hat oder ob er wirklich nochmal an die Leistungen herkommt.
Mhm.
Was hast du das Gefühl?
Ja, das wird sich zeigen. Ich meine, ein ganzes Jahr out sein ist schon nicht ohne, aber ja.
Ich finde, im Slalom hat es jetzt auch niemand, der wirklich unzerstörbar ist.
Ja, das ist so. Und ich glaube, im Slalom bist du am ehesten noch vorne dabei, wenn du gut bist. Aber ja, der Brudi ist ein Jahr ins Sabbatical gegangen. Der hat das wahrscheinlich so gebraucht, weißt du? So wie Leute sonst nach dem Gimmi ein Jahr gehen reisen. Der hat so das nie gehabt. Und dann hat er gedacht, komm, jetzt gehe ich ein bisschen auf Brasilien. Habe eine gute Zeit.
bisschen Samba.
Ein paar Sponsoren zusammensammeln und dann greifen wir nächste Saison wieder an. Und ich finde das so geil, dass jetzt eben auch mal ein anderes Land repräsentiert ist. Und dass das ja, vielleicht dem Skisport grundsätzlich gut tut, wenn nicht nur die Europäer und die Amis und ja gut, die Kanadier auch noch vorne mitfahren, sondern ja, auch mal eben ein Südamerikaner. Und darum geil.
Yes, freuen wir uns drauf. Dann zum nächsten Wintersport. Das geht ja so langsam am Ende zu. Jetzt sind wir gerade so in der Übergangsphase. Ihr schaut raus. Manchmal ist es kalt, manchmal ist es warm. Und jetzt sind wir auch gerade so in dieser Phase, wo wir langsam anfangen zu vermischen zwischen Sommersportarten und Wintersportarten. Auch bei dieser Wintersportart gehen wir langsam, aber sicher am Ende zu. Und zwar im Eishockey haben die Playoffs angefangen. Mhm. Ja, für uns als Zuckerfans oder für dich, wo ja immer noch ein loyaler Stadionbesucher ist, dürfen wir glaube ich sagen.
Ja.
Ist es die schönste Zeit vom Jahr?
Krass.
Schönste Zeit vom Jahr?
Mit Abstand. Und ich habe es gerade letzte meiner Freundin gesagt, so, boah, wie geil ist es jetzt einfach jeden zweiten Tag wieder Spiel und es ist einfach so Rambazamba und du merkst halt auch auf dem Eis, es ist ganz eine andere Intensität. Es ist viel hässiger. Es ist ja, es geht um etwas. Und auch im Stadion merkst du es bei der Stimmung. Es ist so krass. Also jetzt gerade am, was ist es gewesen? Am
Donnerstag
im Zug, wo es Bern 6-1 runtergelassen haben. Zu dieser Serie kommen wir dann nachher noch im Detail. Aber wie geil, dass die Stimmung in diesem Stadion war. Mhm. Und es macht einfach Spass. Ich liebe Playoffs. Und ja, ich freue mich nachher auch auf Bern zu gehen. Wenn die Folge rauskommt, bin ich wahrscheinlich gerade im Gar.
Kannst du ihn selber noch abchecken?
Dann ja. Ja, schauen wir mal. Haben wahrscheinlich andere Prios.
Würde ich auch sagen.
André, schauen wir schnell die Serie. Wir haben das schon lange im Runbook. Das war eigentlich mal ein Preview auf das Viertelfinale. Und jetzt haben wir zwei Wochen nicht aufgenommen. Darum steigen wir einfach dort ein, wo es jetzt gerade steht. Und die erste Serie ist ja schon fertig. Die ZSC hat 4-0 gewonnen gegen Biel. Relativ klar. Ich glaube, außer dem einen Spiel, das in die Verlängerung gegangen ist, hat Zürich eigentlich die Muskeln lassen spielen. Mhm. Und ja, man muss sagen, Zürich ist wahrscheinlich der grosse Titelfavorit.
Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich habe wirklich per Zufall ein Spiel eingeschaltet auf MySports, wo übertragen worden ist, Biel Zürich. Und ja, so die kleinen wirbeligen Spieler vorher sind immer noch so ein bisschen die gleichen, wie wir damals Angst hatten. Jedes Mal, wenn der Kommentator anregt, ist so gewesen, fuck, hoffentlich gibt es kein Goal. Und das Gefühl haben jetzt auch die Bieler sicher mitbekommen. Und ja, du hast, also wir haben es aufgeschrieben gehabt, voll in eine Prognose. Ist das vor?
Das ist vor.
Kann ich mich gar nicht mehr richtig erinnern. Oder ob du sie gemacht
hast? Ich habe sie einfach gemacht.
Das ist geil. Das ist gut. Nein, das ist gut.
Ich
also, du hast 4-0 getippt und es ist jetzt 4-0 fertig.
Ja.
Ja, ich glaube, ZSC muss man schlagen, wenn man der Schweizer Meister diese Saison werden.
Ja, weil ich meine, denen ihre erste Linie, also mit Dennis Malging, Derek Grant und André Ghetto, das ist Zucker. Also, und dann haben sie hinten noch einen Weber und einen Kukan. Also Ex-NHL-Spieler, wo du so bist, so, boah, krass. Und dann haben sie wahrscheinlich noch den besten Goalie von der Liga mit dem Rubek. Und ja, die Huren Zürcher sind einfach auch breit aufgestellt. Die haben vier Linien, wo alle können gut Hockey spielen. Und ja, ich glaube, der Weg führt über Zürich. Mhm. Aber, ich glaube...
Was glaubst du?
Ich glaube im Fall, Zürich will nicht zwingend gegen Zug spielen im Halbfinale. Also die wären froh, wenn in einer von der anderen Serien der Underdog weiterkommt. Weil dann müssten sie nicht im Halbfinale gegen Zug spielen. Aber das ist doch
das Gefühl, es ist ein Angstgegner.
Ich glaube grundsätzlich, niemand will gegen Zug spielen. Weil du hast ein Team, das auf einem ähnlichen Niveau ist wie Zürich, was Kader angeht. Du hast auch vier Linien, die brutal gut sind. Und du weißt, wenn die mal anfangen Hockey spielen, so wie sie können Hockey spielen, dann ist es ein verdammt unangenehmer Gegner.
Ja.
Und das willst du halt möglichst verhindern, solange wie es geht. Und ich würde sagen, schauen wir noch schnell auf die andere Serie, dann können wir nachher nochmal zurückkommen zu dem Punkt.
Voll.
Bei Freiburg gegen Lugano steht es momentan 2-2. Ich habe ein 4-1 für Freiburg angesagt. Also die Prognose ist schon mal falsch. Ja, und dort ist es noch speziell. Die haben ja letztes Jahr schon in den Pre-Playoffs gegeneinander gespielt. Und dort hat sich Lugano durchgesetzt, speziellerweise. Er hat die Saison von Freiburg beendet. Das heisst, es ist sicher auch noch so ein bisschen Revanche-Gefühl rum von Freiburg. Und ja, es ist bis jetzt ausgeglichener, als man gedacht hätte.
Wie ist es eigentlich, der Diaz spielt schon immer noch für... Der spielt noch?
Ja, genau, für
Freiburg. Wie ist er eigentlich so zweig?
Ja, merkst du langsam das Alter, habe ich das Gefühl. Aber er ist immer noch halt, glaub, so eine rechte Leaderfigur dort. Ja. Aber wer raussticht bei Freiburg, sind natürlich die beiden Superschweden. Der Sørensen, er ist ja Liga-Topscorer geworden.
Ja.
Und der Wallmark, der ja von Zürich zu Freiburg gewechselt ist. Und ja, ich glaube, Freiburg hat einfach das Problem, die wichtigen Spieler sind einfach zu alt.
Okay. Ja, wie heisst der Julien Sprunger? Zum Beispiel, ist ja auch schon ewig bei Freiburg, wo auch mal als der Spieler gehypt worden ist. Ja.
Vor etwa 10 Jahren.
Rafi Diaz, wie vorher gesagt, auch der Dinosaurier.
Ja, und sonst noch weitere Leistungsträger, die relativ
alt sind. Aber hast du das Gefühl, gestern Abend haben ja die Luganesi ihr Momentum können sozusagen richtig in die richtige Richtung stossen. Hast du das Gefühl, die nehmen das mit? Jetzt steht 2-2. Es ist ausgeglichen. Ja, bricht Freiburg ein?
Ich glaube nicht. Ich glaube, Freiburg wird sich trotzdem durchsetzen. Aber okay. Es wird eine zähere Serie, als wir gedacht hätten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Serie über 7 Spiele geht. Jetzt, so momentan. Und eben, es ist vor allem wegen dem, was du sagst. Lugano hat hohe Momentum aufgenommen. Mm. Derek Carr, der gestern 3 Goal geschossen hat. Und dann andere wichtige Spieler wie Calvin Türkauf, der ja der zweitbeste Scorer war von der Regular Season, wo ein bisschen an dem Karren ziehen. Und
also ich muss sagen, ich favorisiere Lugano.
Ah ja, aus Sympathie oder
Sympathie aus und Momentum, weil wir sehen in den Playoffs so oft, das Momentum ist eigentlich entscheidend. Was vorher war, ist mehr oder minder wichtig. Und darum, ich glaube, die Gedanken bei den Freiburg-Spielern, die kommen jetzt langsam.
Mhm. Das ist halt das Grusige in den Playoffs.
Ja, weil wenn sie mal anfangen zu trüllen, das Karussell im Kopf, Brudi, es ist schwierig zum rauskommen. Vor allem in so kurzer Zeit, weil eben, wie du gesagt hast, jeden zweiten Tag Spiel, du hast fast keine Zeit, um dir mal wirklich so ein bisschen Abstand zu gönnen.
Ja.
Es geht immer Tag weiter und wenn da mal nur ein paar negative Gedanken in eine Mannschaft reinkommen, das wird schwierig. Und darum glaube ich, Lugano hat sie zwar noch nicht gebrochen, aber sind auf einem guten Weg dazu.
Ja, also ich glaube, wenn in einer Serie sich der Aussenseiter durchsetzt, dann in der. Aber ich favorisiere immer noch Freiburg.
Das
aber
ist gut.
Das können wir dann an. Noch schauen. Dann die dritte Serie, Lausanne gegen Davos. Ja, das ist eigentlich auch sehr eine spezielle Serie. Dort kann man so sagen.
Die armen Sicher müssen weit reisen.
Ja,
von Lausanne auf Davos ist wirklich das Weiteste, was in der Schweiz.
Ja, nein, Genf Davos gibt es auch noch.
Stimmt.
Aber Genf gibt es noch. Wahrscheinlich die zweitweiteste Reise, die du machen
kannst. Ja.
Es ist bitter. Stell dir vor, du verlierst.
Du musst noch heimfahren.
Oder du musst noch heimfahren. Das ist grusig. Aber ja, dort steht es ja momentan 2-1 für Lausanne. Die spielen heute Abend auch. Wenn wir aufnehmen. Und ja, diese Serie ist vor allem geprägt dadurch, dass es ja sehr gute Special Teams sind. Also Davos hat das beste Powerplay von der Liga. Und Lausanne das zweitbeste Boxplay, also das zweitbeste Unterzahlspiel.
Mhm.
Und ich glaube, das merkst du jetzt auch in dieser Serie recht, dass die Teams dort ihre Stärken haben. Sie war dort eigentlich in jedem Spiel mega ausgeglichen gewesen.
Ja.
Also das hast du auch recht gemerkt. Also ich weiß jetzt nicht, wie das dritte Spiel ausgegangen ist, aber in den ersten zwei Spielen war immer eine Goal-Differenz gewesen. Und zweimal hat das Auswärtsteam gewonnen.
Ich weiß nicht, wie das letzte war.
Und ja, ich glaube, dort wird sich aber jetzt wohl oder übel Lausanne durchsetzen, auch wenn ich prognostiziert habe, Davos setzt sich in 7 Spiele durch. Ich glaube, das trifft nicht mehr zu. Ich glaube, Lausanne hat jetzt Fahrt aufgenommen.
Mhm.
Und bei Davos ist ein bisschen der Pfupf draussen.
Ja, ich muss wirklich sagen, die Serie ist die, die ich am wenigsten so mitverfolgt habe. Aber ich persönlich favorisiere Davos, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist eine Mannschaft immer noch mit Charakter, Fan gemeint mit Charakter und die können das noch trüllen.
Trainer mit Charakter.
Ja, Trainer mit Charakter natürlich.
Ja.
Yes. Dann zu der wichtigsten Serie natürlich.
Zumindest aus unserer Sicht, ja.
Zumindest aus unserer Sicht. Zug gegen Bern. Momentan steht es 2-1 für Zug.
Ja.
Ich würde sagen, wenn wir jetzt schon beim Momentum sind, dann ist es so, dass Zuger definitiv das Momentum auf ihre Seite genommen haben. Am Anfang sind sie gerade gebreakt worden. Sind gerade daheim mal, ja, haben sie kassiert. Dann haben wir gedacht, okay, es geht so weiter, wie es
Season war. Aber ich denke auch, unter normalen Umständen würde es jetzt 3-0 stehen in dieser Serie für Zug.
Was heisst für dich unter normalen Umständen?
Wenn man im ersten Spiel nicht einfach einen kompletten Einbruch im dritten Drittel hat und eine 2-Goal-Führung aufgibt, dann was für Zug sehr, sehr unüblich ist. Ich glaube, wenn Zug so gespielt hätte wie früher Amix, dann wäre das nicht passiert. Aber das kannst du ja nicht beeinflussen. Und so ist es halt der Sport. Wenn du nicht bei der Sache bist und dann kassierst, dann kassierst du halt. Und ja, ich will es wie nicht jinxen, weil ich
du musst aufpassen.
Weil ich habe im ersten Spiel schon gesagt, oh, Zug ist back. Und dann haben sie eben nur im dritten Drittel auf den Sack bekommen.
Aber du hast mir vorher gesagt, und das ist jetzt nicht Karma, bitte verschon uns. Eben Zug hat wirklich wie ausgewechselt gespielt in dem dritten Spiel, daheim gegen Bern, wo sie 6-1 gewonnen haben. Was ist für dich an dieser Serie so geil? Es ist ja Bern, ist ein riesen Club, ein riesen Traditionsclub.
Die grösste,
Zug ist
das grösste Stadion, die grösste Fangemeinde wahrscheinlich in der Schweiz.
Ja. Was zeichnet diese Serie für dich aus, was es so geil macht?
Oh, die Intensität.
Schon.
Es ist so geil zu sehen, wie intensiv die Spiele geführt werden. Manchmal auch so ein bisschen dreckig, aber das gehört halt auch dazu zum Playoff-Hockey. Das gefällt ja den Leuten auch.
Mhm.
Und ich glaube einfach wirklich, rein spielerisch ist Zug einigermaßen überlegen, hätte ich gesagt.
Ja.
Aber was den Kampfgeist angeht, das sind Berner halt schon brutal. Also gerade so ein Tristan Schärwe.
Der fasziniert dich.
Der fasziniert mich. Der ist amigs gefühlt 40 Minuten auf dem Eis. Und was der als Checks austeilt und geht provozieren und in die Zweikämpfe reingeht und sich nicht lumpen und halt wirklich so eben so die Sorte Spieler ist, wo gerne in deinem eigenen Team hast, aber nicht gerne dagegen spielst. Und das ist schon krass. Bern ist halt einfach die grosse Schwäche der Goalies.
Ja.
Sowohl der Reiderborn wie auch der Wüttrich haben bis jetzt nicht überzeugt. Also gut, Wüttrich hat ja knapp 2/3 gespielt in dieser Serie. Aber der Reiderborn, der schwedische Goalie, hat gar nicht überzeugt bis jetzt, meiner Meinung nach. Hat ein paar Eier reinlassen. Mhm.
Was meinst du zum Giannoni?
Ist der Keyplayer. Immer noch der Keyplayer. Ich glaube, das ganze Spiel von Zug steht und fällt mit ihm. Krass. Und das hast du im ersten Spiel gemerkt. Im ersten Spiel hat er 2 Goal bekommen, die auf seine Kappe gehen. Und eben, das Spiel ist verloren gegangen. Und hankerum in Spiel 2 und in Spiel 3 hat er ein paar Big Saves gemacht, wo Zug einerseits im Spiel gehabt haben. Mhm. Weil es ist immer in Phase gewesen, wo das Spiel noch ausgeglichen war. Plus, es gibt halt nur mal so eine gewisse Extra-Sicherheit, wenn du so einen Mann hinten drin hast. Und
wie ist es denn so vom Playoff-Barometer? Man sagt ja oft, ein guter Goalie kann nochmal richtig performen in den Playoffs. Wo steht er jetzt jemand von seiner Playoff-Leistung, wenn du jetzt den Barometer anschaust? Ist er schon warm gelaufen oder ist er schon...
Er ist sicher warm.
Er ist warm.
Er ist warm und ich glaube, es geht noch wärmer.
Ja.
Und der Klaus Zaug hat ja einen Artikel geschrieben.
Der Klaus Zaug,
ja, immer Kollege. Sehr kontroverse Meinungen, aber hat einen Artikel geschrieben mit der Überschrift: Hat Giannoni sich entschieden, Meister zu werden?
Ja, aber es ist geil.
Und es ist eine berechtigte Frage, weil eben, ich bin nicht immer der Meinung vom Klaus Zaug, aber ich bin der Meinung vom Klaus Zaug, wenn Zug Meister wird, dann wird ein grosser Teil sein, weil der Giannoni so spielt, wie er spielt.
Hey, ich sehe, du hast aber Prognosen Gegenzug gemacht.
Nein, für Zug, aber sehr, sehr eine enge.
4-3 für Zug.
Ja.
Sehr eng auf 7 Spiele.
Glaube ich jetzt nicht mehr, aber ich will es eben nicht jinxen. Darum bleiben wir bei 7 Spielen.
Hoffen wir einfach, du hast heute einen guten Abend, weil sonst schießt es dich an, wenn du von Bern noch heimfahren musst.
Ja, wirklich. Und auf das habe ich gar keinen Bock. Und ja, bleiben wir bei 7 Spielen. Ich bin auch froh, wenn sie 5 fertig wären. Weißt du, so
einfach ist es. Ah ja.
Ja. Nein, ja, was denkst gut. du? Zug?
Hey.
Oder zurück zu dem Punkt, Zug als der unangenehmste Gegner, den du kannst haben. Wie siehst du das? Weil sie haben ja wirklich
Gefühl, sie haben schon auch
sehr scheiße gespielt.
Ja, ich habe das Gefühl, sie haben sich sicher auch eine gewisse Eitelkeit und Arroganz angeeignet in den letzten paar Jahren. Sie sind vielleicht ein bisschen, ja, nicht so das, was du vorher gesagt hast mit den Berner, die einfach kämpfen. Ich glaube, das müssen sie noch zeigen, das müssen sie mir noch beweisen, weil ich weiss, die sind talentiert, ich weiss, sie sind gut, die sind sicher top vorbereitet, wie immer meistens. Jetzt, was ich ihnen noch nicht so abkaufe, ist der Wille. Mhm. Wirklich der Wille, um das zu gewinnen. Und ich glaube, wenn sie das noch zeigen können, und nicht, weil das andere Team Fehler macht, sondern weil sie gut sind,
ja.
dann glaube ich, dass sie sehr, sehr weit kommen können. Aber wenn es so wie jetzt bleibt, auch wenn sie jetzt eigentlich sehr gut sind, ich glaube, dann schaffen sie es nicht.
Es ist eben noch lustig, nach dem ersten Spiel, das sie verloren haben, hat Dan Tanges ja gesagt, uns fehlt momentan der Swagger.
Mhm.
Also so ein bisschen, eben das, was du sagst, so die...
Der Wille zum...
Nein, so die wie sagt man dem? Das Grundverständnis, dass man dürfte Arroganz haben, weißt du?
Mhm.
Weil du die Sachen richtig machst. Also,
ja.
Dass es so ein bisschen float. Und ich sehe langsam Ansätze, dass das wieder zurückkommt.
Okay.
Und darum glaube ich wirklich, Zürich hätte keinen Bock, gegen Zug zu spielen im Halbfinale. Weil sie wissen, wenn der Swagger zurück ist, dann kann es rebeln.
Mhm.
Auch wenn dann Zürich immer noch Favorit in der Serie wäre, es ist richtig grusig für sie, wenn sie gegen Zug spielen und nicht irgendwie gegen Davos oder gegen Lugano, weil die weitergekommen sind. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Also es ist eine geile Zeit und es wird wirklich, glaube ich, nochmal richtig heiß jetzt im März und April. Und mal schauen, wie die Serie ausgehen und wie es dann im Halbfinale ausgeht. Das können wir ja dann noch vorzu anschauen. Ein anderes Thema und das letzte Thema von heute, das wir müssen besprechen müssen, sind die Fußballtrikots, die rausgekommen sind für die EM. Und im Zuge davon ist ein Medienbericht rausgekommen, dass Deutschland oder der DFB ab dem Jahr 2027 nicht mehr in Adidas-Trikots aufläuft.
André. Ja, ich weiss nicht grad, was schlimmer ist für die Deutschen. Es wäre ja irgendwie, wie wenn es irgendwie ab jetzt keine Brezelproduktion oder so mehr geben würde. Aber ich glaube, das ist wirklich eine grosse Tradition, die ja, da zusammenbricht. Und natürlich ein riesiges Diskussionspotenzial, weil jeder kann etwas dazu sagen. Jeder ja, versteht irgendetwas von Fußball in einem gewissen Sinn in diesem Land. Und ich glaube, da könnte man jetzt ganz, ganz tief ja, in die deutsche Geschichte und Identität hineingehen, was für uns natürlich ein bisschen schwieriger ist, weil wir ja keine Deutsche sind. Was wir aber können beurteilen, ist sicher mal ja, die beiden Sportmarken, Adidas und Nike. Also Adidas ist eine deutsche Firma, schon eben seit 75 Jahren mit dem DFB liiert, sozusagen. Also wirklich eine Ehe.
Ja, also es gibt ja kein Deutschland-Trikot, wo man sich nicht mit den drei Streifen vorstellen kann.
Genau. Früher war es ja noch die Blume. Oder ist es nicht? Was war es auf dem alten Trikot?
Boah, aha, ja, die. Ja, ja.
Es ist doch eine Blume, nicht? Ja. Oder so.
Das alte Adidas-Logo.
Das alte Adidas-Logo.
Das, was sie jetzt noch brauchen für die Originals.
Genau. Auf jeden Fall eine alte Ehe, die jetzt zu Bruch gehen wird, ab 2027, wird der deutsche Fußballverband mit Nike-Trikot spielen.
Und das ja, weil Nike 100 Millionen pro Jahr zahlt am DFB, während der Adidas-Deal nur in Anführungs- und Schlusszeichen 50 Millionen wert war. Und da stellt sich für mich so die Frage, was ist wichtiger in dieser Hinsicht? Ist es der Cash oder ist es die Identität, die du hast? Eben, weil das sind ja so zwei Sachen, die gibt es ja eigentlich nur zusammen.
Ja, also ich glaube, wir beide sind ja auch ein bisschen Sportromantiker. Ich würde jetzt von uns beiden niemand als den Kommerztyp bezeichnen. Also klar, du hast HSG studiert, du arbeitest im Sales. Also du müsstest eigentlich wirklich auch vieles vom Kommerz verstehen. Oder du verstehst viel vom Kommerz. Aber ich schätze dich, du kannst nachher sagen, ob das stimmt, ich schätze dich jetzt wirklich eher als Romantiker, als Sportromantiker ein. Ich persönlich ganz klar, weil ich habe schon lange, wie am Anfang dieses Podcasts gesagt, der olympische Gedanke, den es schon lange nicht mehr gibt, ist bei mir im Kopf immer noch irgendwie da. Das ist einerseits sehr romantisch. Und auch so das ganze Interaktion zwischen Nationen, ihren Fußballmannschaften, einfach so, dass du kämpfst für dein Land, um deine Landsleute stolz zu machen. Das ist alles mit dem verbunden. Und dann hast du natürlich noch einen Hersteller von deinen Trikots, der auch aus deinem eigenen Land kommt, der eine Geschichte hat in diesem Land.
Und auch eine der grössten Sportmarken der Welt ist.
Genau, eine der grössten Sportmarken der Welt. Ich glaube, aus meiner Sicht ist es wirklich ein sehr grosser Bruch. Ja, es ist jetzt nicht mal, weil ich speziell etwas mit Deutschland und Adidas zu tun habe. Aber ich glaube wirklich, wenn es jetzt so eine Schweizer Marke würde geben, so eine Schweizer Kleidermarke, wo nicht mehr ist, ich als Sportromantiker fände das sehr schlimm.
Ja. Also ich weiss nicht, wie es um die Finanzen vom DFB steht, aber 50 Millionen extra sind halt schon 50 Millionen extra, für dass das nachher auf dem, also einfach vom Libli ein anderes Logo drauf ist. Gleichzeitig bin ich aber auch voll deiner Meinung, dass ich so muss sagen, so, boah, holst du mit dem wirklich viel Sympathie im eigenen Land? Weil es kann auch voll der Schuss nach hinten sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass das der ausschlaggebende Faktor wird sein, ob jetzt die Deutschen sich mit ihrer Nationalmannschaft können identifizieren oder nicht. Aber ich glaube, es ist einfach nur mal so ein Softfaktor mehr für, finden wir das eigene Nationalteam cool oder nicht.
Ja, und es hat ja schon wirklich auch in der Bundesliga viel Protest gegeben wegen dem ganzen Kommerz, wo wirklich ganze Fankurven gegen ihren eigenen Club protestiert haben. Und ich glaube, das macht es einfach wirklich nicht besser, dass jetzt da auch sozusagen die Vorbilder, wo ja der Verband ist, sozusagen eigentlich genau das Gleiche macht. Eben, wie gesagt, aus wirtschaftlicher Sicht wird es wahrscheinlich Sinn machen. Auch die werden über steigende Kosten klagen, über steigende, weiss ich was. Also dort wird es 50 Millionen gut können brauchen. Ja, das ist dann die andere Frage, was hat am Schluss mehr Nutzen, oder? Ja. Ist es die Unterstützung vom Land für die nächsten 20, 30 Jahre? Weil das generiert ja auch Einnahmen. Oder ist es der Nutzen von diesen 50 Millionen, die du direkt wirst haben? Ja, das ist die grosse Frage.
Ja, also ich finde es schade. Ganz ehrlich, wie gesagt, ich kann mir kein Deutschland-Trikot vorstellen ohne die drei Streifen. Aber
es wird so sein, sie werden jetzt die EM sicher noch mit Adidas spielen.
Genau. Und dort haben sie ja auch gerade neue Trikots released.
Und wir haben die ein bisschen angeschaut. Und
also nicht nur Deutschland natürlich.
Nicht nur Deutschland. Also es ist wirklich, wir werden es sicher noch in der Story posten oder noch einen kleineren Beitrag dazu machen auf den sozialen Medien. Und ich muss wirklich sagen, ja, also es hat ein paar recht geile darunter. Also jetzt schauen wir zuerst mal Adidas an.
Ja.
Du bist zuerst gar nicht zufrieden gewesen. Wieso?
Also es kommt darauf an, mit welchem Adidas-Shirt natürlich. Es gibt ja da ganz viele verschiedene. Eben, wenn man bei Deutschland anfängt, das Heimtrikot ist ja wirklich so ein bisschen minimalistisch gehalten. Vorne. Und dafür sind die Ärmel ja so ein bisschen farbig, eben in der Deutschlandfarbe schwarz-rot-gold. Wie findest du das?
Ich finde es cool. Ich muss wirklich sagen, auf den ersten Blick ist es fast ein bisschen billig, weil auch das Adidas-Zeichen halt...
Es ist hure gross.
Hure gross ist, also es sieht aus wie ein Fake. Aber grundsätzlich, wenn ich so die Schultern anschaue und dann auch das Muster und es ein bisschen auf mich sacken lasse, es gefällt mir eigentlich.
Ich finde das Heimshirt von Deutschland sehr clean, hat trotzdem aber noch so ein bisschen den modernen Kick mit den Ärmeln. Aber gleichzeitig, ja, es ist so ein bisschen das, was du gesagt hast, aber das gilt so ein bisschen für alle Adidas-Shirts. All die, die minimalistisch gehalten worden sind, haben so ein bisschen etwas vom Dosenbach.
Ah, wirklich, ja, du sagst es.
Also, siehst du, was ich meine?
Ja, ich sehe es. Es ist wirklich das.
Das Auswärtstrikot
von Deutschland ist so pink-violett. Das erinnert mich irgendwie an mal Real. Hat doch auch so... Ich weiß nicht, ich habe eins gekauft, wo wir zusammen in Spanien waren. Yeah. Erinnert mich ein bisschen an das. Ich finde es grundsätzlich geil.
Hat ja hohe Kontroverse gegeben um das Shirt.
Welches jetzt? Deutschland oder Real?
Deutschland auswärts. Es haben so mega viele Leute so gesagt, sie können sich nicht damit identifizieren und so. Aber Adidas und der DFB haben dort eigentlich recht eine geile Aktion gestartet. Sie haben schon mal ein Video vorproduziert, bevor es überhaupt released wurde. Weil sie gewusst haben, es wird Kontroverse geben. Und haben so ein bisschen eben die kritische Stimme aufgenommen und das so kontert, so ein bisschen auf lustige Art und Weise.
Okay.
Haben auch so Influencer eingeladen und das Team selber, wo Stellung nimmt dazu. Und das ist recht geil. Das nimmt einfach, glaube ich, den Leuten, die das kritisieren, recht viel Wind aus den Segeln. Und ich muss auch sagen, Deutschland auswärts ist nicht das typische Fußballshirt, aber es ist, Fußballshirts sind ja mittlerweile auch nicht mehr nur funktionell. Sie sind ja also fast so ein Fashion-Piece.
Ja.
Und ich glaube, dort funktioniert es sehr gut. Mhm. Und ich glaube, gerade eben, wenn du Jungen abholen willst, musst du halt ein bisschen spezielle Sachen machen.
Mhm.
Und das ist immer ein bisschen das Risiko, aber ich glaube, da ist es gelungen.
Ja, sehr oft versuchen es auch, oder Adidas bei den, zum Beispiel Italien, Belgien, versuchen es auch sehr, wirklich neues Retro reinzugehen. Mhm. Zumindest bei den Auswärtstrikots.
Ja.
Also, mir persönlich gefällt es.
Ja, also man muss ja sagen, Italien und Belgien sind Timeshirts, hure clean.
Ja.
Also Italien ist halt klassisch blau und dann die Streifen sind in der Farbe von der Flagge. Das Logo gefällt mir nicht, aber ich glaube, das ist halt einfach vom Verband.
Italien?
Ja.
Okay.
Das gefällt mir nicht so. Aber sonst das Shirt wirklich sehr clean. Wie du sagst, so ein bisschen oldschool. Und bei Belgien das Bordeaux-Rote mit dem Muster, mit dem Karo-Muster drauf, finde ich ganz geil.
Ja. Nein, ich finde es auch sehr sexy. Also schaut euch das an. Du hast noch schnell zum Spanischen, gefällt dir gar nicht. Auswärts und Heim.
Ja, also das Heim sieht, also tun wir schnell die Heimtrikots durchspielen, dann kommen wir noch zu den Auswärtstrikots. Das Heimtrikot von Spanien sieht eben, wie ich gesagt habe, ein bisschen aus wie vom Dosenbach. Hat auch in Spanien recht viel Kontroverse gegeben. Also die Leute haben dann halt so kommentiert, so ja okay, aber jetzt bringen sie auch noch das richtige Shirt raus.
Vor allem, es hat wirklich gar kein Muster drauf.
Nein,
oder?
Das ist das Einzige, was kein Muster hat. Es ist einfach so... sehr langweilig, einfach rot-gelb. Schade. Und ja, grundsätzlich von den anderen Adidas-Libli, die Auswärtsversionen, also Italien, muss man sagen, ganz clean gehalten, das Weiss. Mit den Nationalfarben, sonst noch drauf als Akzent, finde ich sackstark. Auch, dass es so ein Ärmel rot ist und der andere grün.
Stimmt,
das sieht
ja
sehr geil aus. Belgien auswärts, ganz frech. Das hellblaue.
Ja.
Und da gibt es eine geile Story, das ist inspiriert von Tim und Struppi.
Ja.
Wo ja ursprünglich aus Belgien sind.
Tintin,
genau. Und sie spielen auch mit der braunen Hose.
Okay. Also, das ist aber geil.
Das ist sehr geil.
Das ist sehr geil.
Das müsst ihr euch mal gönnen. Das Belgien Auswärtsshirt, wirklich solid.
Ja.
Und ja. Und dann gibt es noch Spanien auswärts. Das ist so ein...
Ja. Es ist irgendeine Mischung zwischen einem Neon-Gel-Grün und nicht wirklich Retro, aber gleich irgendwie auch nicht modern. Ja, auf der Seite hat es noch das Blau drin, wo wirklich... Ja.
Also sie sehen mehr aus wie so ein Calypso als wie so ein Glasse.
Ja, stimmt.
als wie Fußballshirts, aber ja.
Gut, man wird sich auch daran gewöhnen, glaube ich.
Ja. Gehen wir zu Nike. Die haben ja auch ganz solide Shirts. Rausgehauen. Das Geilste, meiner Meinung nach, von jemandem, der nicht an der EM dabei ist, Norwegen.
Wirklich Norwegen coole Farben, muss man sagen. Also die haben nur schon das Glück gehabt, einfach rein von der Flagge her, dass dort coole Farben drin sind. Aber eben, man sieht es auch, wie sie es angeordnet haben. Ich muss wirklich sagen, also Nike-Trikot...
Grundsätzlich geiler, oder?
Grundsätzlich geil.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Und da kannst du auch hoffen, bei Deutschland... Klar, Adidas ist nicht schlecht gewesen, aber ich glaube, die bringen Amis so etwas, ja, noch ein bisschen moderner mit rein. Ich habe das Gefühl, Adidas ist eher immer so ein bisschen traditioneller gewesen als
ja, Nike. Also so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich glaube, Nike ist einfach nochmal so, wie willst du denn sagen, so ein Spur...
Amerikanischer halt?
Nein, nicht einmal, sondern einfach so ein bisschen cleaner, nicht? Also, ja, es ist irgendwie ja, schwierig zu sagen oder schwierig zu umschreiben, wenn ihr sie jetzt nicht seht. Aber ich glaube, sie sind minimalistischer.
Ja.
Also viel weniger so mit Muster und so. Und jetzt, André, wo sind die Trikots von Frankreich und von Holland und so weiter? Die haben wir ja auch noch gerade offen gehabt.
Hey. Wo sind die, ja?
Gute Frage. Gut, ich suche in der Zwischenzeit und dann können wir ja schnell noch über die geleakten Schweizer Shirts reden. Hast du die schon gesehen?
Die habe ich gesehen. Ja, also, da muss ich sagen, ich glaube, Puma ist ja wirklich früher die Geschichte, oder? Mit dem Adrian Dassler und der andere ist eben dann der Puma.
Ja.
Der hat Puma gegründet, also die sind ja im Streit auseinander, also Adidas und Puma von der gleichen Familie, die dann auseinander sind. Und die Schweizer haben ja Puma als Trikotsponsor. Ja. Ich finde es nicht geil, muss ich echt sagen.
Also das Heimshirt finde ich ein
bisschen... Das Heimshirt finde ich zu...
Zu langweilig, nicht?
Ja, und es ist einfach auch das Schweizer Kreuz mit dem roten Rahmen. Das sieht für mich einfach zu fest nach Arima aus.
Also ich hoffe einfach an dieser Stelle, dass sie das bewilligt bekommen, nicht dass das gleiche passiert wie beim
Eishockey-Verband,
wo ja jetzt nicht mehr das Schweizer Kreuz auf der Brust tragen.
Hä, was ist das wieder für eine Diskussion? Ja, der Flagge, weil es eine Flagge ist und keine...
Du musst eine Sonderbewilligung haben, um das Schweizer Kreuz auf deinen Produkt zu tragen. Wegen Swissness. Und... das musst du eben gesondert beantragen und das hat Swiss Eishockey nicht gemacht und darum dürfen sie jetzt nicht mehr Trikots tragen mit dem Schweizer Kreuz. Hankerum, was ich aber geil fände, was könnt ihr machen? Weil so der Wilhelm Tell drauf klatschen.
Die Schweiz hat eh viele gute Motive, die man könnte brauchen, um zu zeigen, dass es Schweiz ist. Also ich glaube, dem scheitert es sicher nicht. Aber eben, zurück zu den Schweizer Fußball-Nazi-Trikot.
Ja.
Ich finde sie nicht geil. Hast du...
Ich finde es auswärts geil, im Fall. Das
ja, aber das Blau, mit dem Blauen... Das hat
ich weiß zwar nicht, was Blaue repräsentiert, aber ich finde, das ist gelungen. Weil das hat auch so ein kleines Muster. Es ist sleek, aber es hat wirklich so ein bisschen alles, was es braucht drauf. Also weißt du, was ich meine? Es ist so...
Ja, gut, das ist dann eine Geschmackssache, aber ich finde einfach nur schon, dass es der Fakt, dass es sehr ähnlich ist wie Arima, das
ja, das ist halt so das Ding, eben die Puma-Liebli, die sehen manchmal hure geil aus und manchmal, naja.
Ja.
Anyway, gehen wir zu den Nike-Shirts, ich habe es gefunden. England, heim, ganz stark, finde ich.
Gut, England ist auch so ein Land, wo meistens... halt wirklich coole Farben kann bringen.
Es ist halt weiß, blau,
genau.
und ganz leichte rote Akzente an den Ärmel.
Finde ich sehr geil, ja.
Und das Einzige, was wir da können sagen, das Logo ist ein bisschen überdimensioniert.
Ja.
Aber ja, das Auswärts von England, ganz frech, schwarz-gold. Finde ich immer eine geile Kombi.
Schwarz-gold ist böse, musst aber auch gut damit spielen.
Ja, das ist natürlich so. Aber ich finde es wirklich geil. Und es ist ja, da ist es wirklich so, da siehst du nur das goldige Nike-Logo und die goldigen drei Löwen. Mm. Und sonst alles andere ist ja schwarz. Und ich glaube, das macht recht viel aus.
Ja, voll.
Dann,
wer ist noch Nike?
Frankreich wäre noch. Jetzt habe ich Frankreich nicht gefunden.
Ja, hey.
Da, Frankreich.
Wow, das ist auch so überdimensioniert, Kollege.
Da ist das Logo viel zu gross.
Wow. Also der Le Coq ist Le Coq gigantique. Also, ja, ist zwar mega cool. Ich finde es wirklich aus französischem Blau mit dem Rot finde ich sehr geil. Aber ja.
Nein, das gefällt mir nicht.
Es sieht ein bisschen von weitem aus wie so eine russische Schwadrone, wo so ein Kriegslogo.
Yes.
Von ganz weit weg sieht es ein bisschen aus. Ja, aber keine Ahnung, Alter.
Ja. Auswärts ganz hässlich, nicht?
Also das Logo ist wirklich nicht geil.
Also, Franzosen kommen als Hühner das Jahr. Das ist, glaube ich, gar nicht.
Irgendwie so, als wäre es irgendwie so eine Gückeli-Logistikfirma.
Ja.
Ja.
Ja, also das finde ich ganz schwach. Dafür Holland.
Ja, solid, oder? Cooles Hintergrundmuster.
Ja, auch wieder so.
Blaues Logo, ja.
Ja, aber das blaue Logo erinnert mich eben an Holland bei der Euro 2008. Wo sie mit dem Hellblau gespielt haben, also die hellblauen Stülpen. Das finde ich irgendwie noch frech. Und sonst auch wirklich wieder einigermaßen minimalistisch gehalten. Und bei denen macht es jetzt auch irgendwie Sinn, dass das Logo so gross ist, wie es ist. Im Gegensatz zu den Franzosen.
Ja, yeah. Nein, voll finde ich auch geil.
Und ja.
Orange ist eh etwas Selteneres, oder, wo man hat. Aber bei den Holländern passt es natürlich.
Ja.
Ja, den Rest haben wir gesehen. Portugal. Normal. Ja,
ein langweilig eigentlich.
Normal, ein langweilig.
Aber also einfach ein rotes Trikot, das Portugal-Logo links auf der Brust, weißes Nike-Logo rechts.
Naja. So wie man es kennt.
Dafür das Auswärtstrikot von Portugal. Finde ich ganz geil. Mit diesen hellblauen Tönen. Das erinnert ja so ein bisschen an die Kacheln, die sie oftmals brauchen bei den Häusern.
Genau. Find's eh mega cool, wenn Hintergrundmuster. Also wirklich so ein bisschen versteckt, aber geil sind. Also wenn du wie musst zweimal schauen und dann siehst du etwas.
Ja.
Das finde ich mega cool.
Ja. Ja, André?
Hey, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht allzu viele verschiedene Bilder im Kopf. Wenn es euch wirklich interessiert, dann...
Müsst ihr vielleicht nur mal anfangen, Details hören und parallel dazu die Liebling anschauen.
Genau, aber wir geben uns wirklich Mühe, dass wir dort noch etwas dazu posten können, dass ihr es dann direkt könnt anschauen auf der Story oder so. Ja, und sonst, glaube ich, sind wir am Ende von dem Podcast.
Yes.
Ich würde sagen, grosser Respekt an dieser Stelle, wenn ihr immer noch dabei seid. Es hat uns mega gefreut. Unsere Podcast-Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Auf Apple Podcasts und auf Spotify. 5-Sterne-Bewertung. Ja, würde uns sehr gefallen.
Und abonnieren.
Und abonnieren natürlich. Wir geben das Beste, dass wir jede Woche... Ja, die geilste Story aus dem Sport und die besten Gäste könnt ihr einladen.
Genau. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt uns auch auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Vollinen-Podcast. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und bis nächste Woche.
Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Vollinen, der Sportpodcast mit mir. André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.